Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir haben heute in Vertretung für Arne Marc Vetter zu Gast. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Wir sprechen heute über Michael. Das dürfte der erste Film, der Michael betitelt ist, sein, seit John Travoltas Michael aus den 90ern. Hätten ja auch Michael Jackson nennen können, aber bei Michael weiß man angeblich heute immer noch, welcher Michael damit gemeint ist.
Scheint so zu sein, ja.
Genau, ich werde heute ein bisschen mehr erzählen, weil Marc den Film noch nicht gesehen hat. Kinostart ist jetzt am Donnerstag, dem 23. Müsste es, glaube ich, sein, ne? Ja, 23. April oder 24. Mhm. April in den Kinos. Ich war auch beim Global Fan Event der Weltpremiere.
In Berlin, ne, war das?
Ja, im UCI am Uberplatz mit sehr vielen Leuten, die da waren, unter anderem natürlich Jafar Jackson, der Hauptdarsteller und Neffe Michael Jacksons, Jermaine Jackson, der leider seinen anderen Sohn, also Jafar ist sein Sohn, der leider seinen anderen Sohn, Jer Majesty, den ich gerne mal gesehen hätte.
Ja, das auch allein aufgrund des Namens.
Hat. Ja, ich will wissen, ob der wirklich so majestätisch ist. Dann war noch da Blanket, in Anführungszeichen Hotel Adlon Jackson, man erinnert sich an die Balkonszene, fast wäre er gestorben. Und natürlich auch Prince Michael, der in seiner Bulli-Artigkeit wie aus einem Guy Ritchie-Film entsprungen zu sein scheint. Illustre Mischung auf jeden Fall. Und Randy, der kleine Kobold Jackson, war auch da. Genau, aber jetzt reden wir nicht über die Premiere, das konntet ihr alles nachlesen auf Rolling Stone.de. Jetzt reden wir über den Film Michael. Gedreht von Antoine Fuqua.
Mr. Training Day.
Mr. Training Day. Ich habe tatsächlich ein paar, wenn man das zynisch betrachtet, kann man so ein paar Parallelen zu Training Day durchaus sehen. Fuqua wurde ja berühmt in dem Film, in dem Denzel Washington einen korrupten Cop spielt und als väterlicher Mentor Ethan Hawke von Anbeginn der gemeinsamen Buddy-Cop-Streifentour an terrorisiert. In gewisser Weise ist das, was wir bei Michael sehen, auch eine gewisse Art von Training Day, weil ja Joseph Jackson, gespielt von Colman Domingo, der nicht bei der Premiere war, Michael,
ne?
Ja, war sehr schade, den auch tatsächlich, Miles Teller war da.
Okay.
Ja, der John Branca gespielt hat, den Anwalt. Oder nee, das war nicht, nee, der war nicht Anwalt, der war, glaube ich, von Epic. Egal, Miles Teller war auf jeden Fall auch da. Und in gewisser Weise ist das, was Joseph Jackson gemacht hat, zynischerweise auch eine Art von Training Day, weil er der Film nicht ausspart. Er spart eine Menge andere Dinge aus, aber er spart nicht aus, wie Michael Jackson geschlagen wird mit dem Gürtel.
Also das ist im Grunde so ein bisschen entscheidend für den Film, dass er gerade in den Anfangsjahren zeigt, wie Michael Jackson gedrillt wird, ne? Und auch die ganze Familie, um diesen Musikertraum zu erfüllen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Also der ganze Film, das ist ja sozusagen auch das Problem des Films. Jetzt kommen wir vielleicht auch schon irgendwie ran. Unabhängig davon, dass manche Montagen, also es gibt eine Montage, die zeigt, wie Joseph Jackson ihn schlägt mit dem Gürtel, quergeschnitten mit Szenen der Jackson 5 Auftritten.
Ah, ja,
das gibt den ganzen was Rocky-Sportliches. Das ist im Ton her einfach nicht gut getroffen. Du kannst diese beiden Szenen nicht so als Erfolgsgeschichte zusammen erzählen, wie die irgendwie von Ed Sullivan Show zu einer Motown Show und so weiter springen und nebenbei dann Joseph sein innerhalb desselben Leads, das rübergelegt wird, dann den Gürtel zückt und irgendwie draufklappt. Also das kann man einfach nicht machen. Aber unabhängig davon ist das schon mal positiv zu beurteilen, dass es überhaupt diese Gewaltszenen gibt. Nun ist es so, Joseph Jackson kann sich natürlich dagegen auch nicht mehr wehren. Darüber kommen wir auch noch mal zu sprechen, wie mit Lebenden und wie mit Toten umgegangen wird. Jetzt allerdings eine Geschichte allein so aufzubauen, dass die Geschichte Michael Jacksons ausschließlich als Emanzipationsgeschichte vom Vater erzählt wird und nicht als mehr, nicht als eigene Heldenreise, das finde ich ein bisschen zu schwach. Man hätte durchaus auch andere Seiten Michael Jacksons zeigen können. Denn ganz so lächelnd war er die ganze Zeit nämlich nicht. Es war bekannt, dass er mit tiefer Stimme reden konnte, nicht nur Piepstimme. Wenn du davon sprichst, ich will die größten Stadien haben, ich will die fettesten Verträge haben, ich will auf MTV laufen, dann macht man das nicht lächelnd, so wie dieser Jafar Jackson Michael spielt. Es war auch ein Karrieremensch. Und da gibt es so eine Schlüsselszene, in der er bei CBS im Büro sitzt mit Miles Teller und die beiden, so ein Exec von CBS, ins Verhör nehmen und sagen, Michael soll endlich auf MTV laufen. Ich will, dass er auf MTV läuft. Wieso läuft er nicht auf MTV? Wieso laufen da nur Weiße? Und dann sagt halt der Manager Michaels, pass mal auf, zum MTV-Mann, mach mal jetzt hier Druck. Zum CBS-Mann, du musst jetzt hier Druck machen. Ich will, dass das da läuft. Und dann macht er so einen Terroranruf bei denen. Wenn jetzt Michael Jackson nicht auf MTV läuft, dann ziehen wir auch folgende Künstler ab. keine Ahnung, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen oder Hugh Lewis oder wer auch immer gerade in gewesen ist. Also es wird so ein bisschen vermieden zu zeigen, dass auch Michael Jackson Machtmensch gewesen ist.
Ist dann nicht nur eine große Popstar-Geschichte, sondern findet man auch viel über das Musikbusiness der damaligen Zeit oder wird das eher nur so angedeutet?
Ich finde relativ wenig. Also man ist nach 20 bis 25 Minuten mit den Jacksons sowieso durch, mit den Jackson 5. Also dann sieht man Jafar Jackson. Der den kleinen Michael Jackson spielt, der Junge, macht das auch ganz gut und ist, so wie ich das gehört habe, auch mit eigener Stimme als Sänger zu hören, im Gegensatz zu Jafar Jackson.
Giuliano Valdi, glaube ich, heißt der Kleine. Ja, ne?
Genau, das macht er auch ganz gut. Der Punkt ist, man muss sich irgendwann entscheiden, ob man komplett auf Mini-Playback-Show setzt und die Originalstimme nimmt oder ob man zumindest in Teilen versucht, die Sänger, die Schauspieler selber singen zu lassen, so wie Val Kilmer bei den Doors. Rami Malek dürfte ja nicht selber gesungen haben bei Bohemian Rhapsody, aber ich meine, dass Jeremy Allen White in dem vom Deliver Me From Nowhere auch selber gesungen hat.
Ja. Und wie ist das mit den Stimmen? Funktioniert das gut oder hat man das Gefühl, dass das eher nicht so das wirkliche Michael Jackson-Feeling trifft und eher so eine Art von Karaoke-Gefühl
erzeugt? Ja, man hat das Karaoke-Gefühl. Ich weiß noch, Bohemian Rhapsody, da wurde ja gerade der Live Aid-Auftritt so gerühmt.
Ja, genau. Film.
Es war aber letzten Endes eine sehr perfekte Mimikrie.
Was wiederum ja, finde ich, im Grunde auch kritisch ist, weil man auf der das Hauptelement des Films nichts anderes ist als eine 1:1-Darstellung von etwas im Grunde aus dem Computer. Und man, natürlich hat man so eine Art Gänsehautgefühl in der Situation, weil man sich da wieder hineinversetzt fühlt, aber es ist nichts anderes als eine 1:1 Computerspielabbildung von etwas, das eh schon existiert.
Absolut. Also der Bohemian Rhapsody-Moment entsteht mit Motown 25-Darbietung Michael Jacksons, glaube ich, im Mai 83. Mhm. Das war, man muss sich das mal so vorstellen, natürlich gab es schon Billie Jean mit den hell erleuchteten Tasten auf MTV, aber im Endeffekt, wer MTV nicht gesehen hat, für den war Motown 25 eins der Initiationserlebnisse über den Fernseher vermittelt, was Michael Jackson eigentlich live kann. Da zeigt er unter anderem diesen Toe-Stand, also dass er dann irgendwie auf die Zehenspitzen stellt und verharrt. Mhm. Er zeigt diverse andere Moves und natürlich nicht zu vergessen den Moonwalk. Jafar Jackson ist ein extrem guter Michael Jackson-Imitator.
Weil er ein guter Tänzer ist und sich gut bewegen kann?
Ich muss, kurzer Gruß an Joachim Henschel. Joachim, wenn du das hörst, wir haben uns ja bei der Premiere kurz unterhalten, hast du den lustigen Vergleich gebracht, dass ja alle vor Steven Gätjens Mikrofon gesagt hätten, einerseits, wie einzigartig Michael Jackson doch ist, andererseits aber, dass Jafar Jackson ihn perfekt imitiert, was ein Widerspruch an sich ist. Aber er macht das tatsächlich perfekt. Er tanzt wie Michael Jackson. Er sieht ihm auch ähnlich in verschiedenen Phasen, besonders deutlich in der Nach-Pepsi-Unfall-Phase 84. Mhm. Aber zu Motown 25 nochmal. Der Auftritt Jacksons war ja damals sowieso schon Playback bei Motown.
Ja.
Das heißt, Jafar Jackson konnte alles, so wie Michael Jackson, aber aufs Tanzen legen. Moonwalk und so weiter. Und anders als bei Bohemian Rhapsody, der einen Live-Auftritt gezeigt hat bei Live Aid, war natürlich die Herausforderung oder der Uncanny Valley-Effekt zu akzeptieren, dass Jafar Jackson denselben Playback macht wie Michael Jackson, auch nicht so schlimm.
Das stimmt, ja. Da würde mich aber trotzdem interessieren, ob in dieser Situation all das jetzt genau drinsteckt, dieser magische Moment, wie Michael Jackson zu Michael Jackson wird, oder ob das etwas anderes ist, ob man versucht, jetzt praktisch diese ikonischen Sachen einzeln darzustellen, wie zum Beispiel diesen Pepsi-Unfall. Ist das so eine Abhandlung von verschiedenen Sachen, die jeder kennt? Oder geht es auch darum, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu sagen, so ist jetzt Michael Jackson zu dem Popstar geworden?
Also es ist eine Mischung aus allem. Es gibt ein paar gut erzählte Szenen, zum Beispiel eine, in der Michael Jackson, also Peter Pan als Bilderbuch wird sehr, sehr früh eingeführt. Mhm. Er träumt sich ins Neverland, später gibt es auch den Neverland Ranch. Und es gibt eine Szene, die sehr signifikant ist. Da zeichnet er mit seinem Finger das Gesicht des gezeichneten Peter Pan in so einem Kinderbuch nach. Er folgt dann der Nase und berührt danach seine eigene Nase.
Das finde ich extrem kitschig, wenn du
das so bestellst. Nee, das funktioniert. Also das ist ja wirklich eine gute Szene. Und was danach folgt, funktioniert nämlich auch. Also er war damals ja noch nicht auf der Neverland Ranch, es war diese Havenhurst-Familiensitz in Encino. Und wenig später nach dieser Szene taucht er dann mit bandagierter Nase, nachdem er halt beim Schönheitschirurgen war, in der Villa auf. Joseph Jackson lebt dort noch. Mhm. Und versucht sich irgendwie, zieht die Mütze ins Gesicht, Sonnenbrille auf und will sich ganz, ganz klar verstecken. Aber Joseph Jackson wartet irgendwie schon an der Türleiste und sagt, hey, Michael, come here. So, ne? Und dann Michael Jackson will eigentlich nicht, dreht sich aber um und dann sieht Joseph Jackson ihn und Colman Domingo ist ja auch ein sehr guter Schauspieler. Man sieht Joseph Jackson auf einmal an, dass er genau versteht, dass Michael das nur wegen ihm gemacht hat. Das hat Michael Jackson ja auch gesagt. Ne? Sein Vater hat ihn immer gehänselt. Big Nose hat ihn immer genannt. Und Joseph Jackson versteht das, aber weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Wahrscheinlich ist er ist ja ein bauernschlauer, cleverer Typ, aber er ist nicht unbedingt intelligent gewesen. Und er versteht, dass es irgendwie mit ihm zusammenhängt, aber macht das nicht. Oder sagt nichts. Ob die Vitiligo-Geschichte mit der weißen Haut wirklich damit zu tun hat, dass Michael Jackson sein afroamerikanisches Erbe, sein Heritage damit abstoßen wollte, weiß ich nicht. Ich glaube, Big Nose hat damit nichts zu tun. Das hängt nur mit der Hänselei durch Joseph zusammen.
Heißt aber auch, der Film ist eine Art Vater-Sohn-Film?
Ja, aber leider zu viel. Die gesamte Werdung des Michael bezieht sich nur in der Emanzipationsgeschichte von Joseph. Und das finde ich ein bisschen schwach. Es gibt aber auch diese Pepsi-Werbespot-Szene, die Fans natürlich bekannt ist, aber als erster Moment gilt, nachdem auf den Michael beschlossen hat, sich komplett zu verändern, die wird oft vergessen, aber die ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und seine Haare brennen, seine Kopfhaut brennt und es wird sehr offen damit umgegangen in dem Film, dass der Chirurg auch zu ihm sagt, Michael, du wirst hinten deine Glatze behalten. So wie so ein Mönch, ne? Die wirst du behalten. So, da werden keine Haare mehr wachsen. Und dass ab dem Moment klar ist, dass Michael Jackson im Alter von 26 Jahren eine Perücke wird tragen müssen, das war mir zum Beispiel nicht bekannt. Da geht der Film offen mit um.
Das bedeutet auch, dieser Unfall hat für ihn eine lebensverändernde Situation geschaffen und er muss praktisch damit erstmal umgehen lernen. Die starken Schmerzen kommen ja noch dazu. Wird das alles im Film auch so dargestellt, dass es ihn praktisch auch ein bisschen bricht? Ja,
also er sagt, also der Arzt sagt, wir werden dir Schmerzmittel geben müssen. Und es ist eine sehr, sehr klar formulierte Zeile, die natürlich auch als Kommentar zu seinem Tod gemeint ist. Michael sagt, I don't want to be addicted to meds. Ne? Er will auf keinen Fall damit beginnen, Tabletten oder andere Schmerzmittelinfusionen zu bekommen, um was gegen die Schmerzen zu tun. Aber damit ging es dann wahrscheinlich los. So wie bei Prince mit der Hüfte. Ne?
Ja.
Ewig Stilettos getragen, neue Hüfte, Schmerzen, Fentanyl. Ne?
Und ich habe gelesen, dass John Logan das Drehbuch geschrieben hat. Der hatte relativ gute Vita auch. Der hat zum Beispiel das Skript zu Aviator geschrieben. Oder
zweimal beim ESC.
Genau. Auch da war er. Hat er gut gemacht, ne? So ein bisschen hin und her geswitcht. Aber er hat auch zu An jedem verdammten Sonntag, einen Film, den ich zum Beispiel ganz toll finde, von Oliver Stone, weil es einer der besten Sportfilme auch ist. Also der scheint schon.
Das Auge rausfällt.
Genau, das Handy bleibt, ne? Die kann man nicht so rausnehmen. Aber schafft der Film es auch, eine gewisse Art von Struktur zu finden für diese Erzählung? Weil das Problem, das ich meistens mit Biopics habe, ist, dass es oftmals sehr schwierig fällt, dieser gesamten Biografie zu folgen und dass es oftmals ein Hin und Her ist, wo dann eine Station nach der nächsten abgewandert wird und dann praktisch irgendwann so dieser heilige Gral am Ende kommt, wo man weiß, jetzt ist so bestimmt ein Höhepunkt erreicht und fertig. Ich finde, das geht selbst noch bei dem Dylan und Springsteen-Film so, dass man das Gefühl nicht los wird, dass eigentlich kein perfekter Moment gefunden wird. Ist das bei Michael ähnlich?
Genau das fehlt. Also es gibt natürlich ein, zwei, drei Akte. Ne? Diese Struktur gibt es schon, aber es gibt nicht den Höhepunkt-Moment, weil er sehr viele Höhepunkte aneinander reiht. Ich wäre das im Produzenten auch nicht schlau. Nach meiner Theorie wäre Bohemian Rhapsody, also wir reden auch deshalb über den Film, weil das gleiche Produzententeam ist, das hintersteckt. Mhm. Er geht ja auch nur, glaube ich, 130 Minuten, Michael geht 125. Wenn die geahnt hätten damals, dass er 4 Oscars kriegt, hätten die Bohemian Rhapsody nicht als Musikfilm erzählt, sondern als Drama und den 40 Minuten länger gemacht. Weil das kann, wenn es nie ein Oscar-Material wird und war ja eben Blockbuster, was man nicht antizipieren konnte, man hätte ja nur damals diese typische Länge genommen, weil man gedacht hat, es muss kurz sein, um Leute nicht zu überfordern. Antoine Fuqua und der Estate haben ja Gesamtmaterial gedreht und das dann in 2 Teile jetzt geteilt. Also in die Gesamtlänge dann vielleicht von, keine Ahnung, 250 Minuten oder sowas. Mhm. Wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Man hätte beide Filme länger erzählen können. Ich weiß nicht, warum man glaubt, mit einem kürzeren Film einen größeren Erfolg zu sichern. Aber so reiht sich tatsächlich Höhepunkt an Höhepunkt, wobei manche Sachen zum Beispiel auch nicht erzählt werden. Es wird zum Beispiel, ne, Michael Jackson guckt Fernsehen und dann sieht er irgendwie den Hunger in der Welt. Ja, ich muss was machen. Wir müssen was dagegen machen. Anfang 85. Und dann entsteht halt We Are The World und das wird nicht gezeigt. Ich habe da gerätselt und mich gefragt, warum wird das nicht gezeigt? Und ich glaube, der Grund ist, Es wäre den Leuten zu aufwendig gewesen, lauter Lookalikes zu finden.
Ich glaube auch, ja. Es wäre dann zu sehr zu einer Muppet-Show geworden, ja, wo man hätte einfach zu viele Leute finden müssen, die ähnlich aussehen. Ja, und
das wäre, aber noch nicht mehr erwähnt. Aber andererseits, so wie Bohemian Rhapsody, es ist ein hagiografischer Film, da schon, ne? Also Michael ist heilig. Auf der anderen Seite aber werden seine Erfolge auch nicht übermäßig stark erzählt. Mhm. Also es gibt einmal eine Einblendung, ich musste das nachgucken, das stimmt tatsächlich, dass das Jackson-Album ABC in den LP-Charts Let It Be abgelöst hat.
Mhm.
Das wird so als so Chart-Einblendung, wenn sie so die Zeilen gegenseitig überholen. Und man kann es auch übertreiben, weil jedes Nummer-1-Album wird irgendwann abgelöst.
Das ist ja wahr, klar. Ja.
Ne? Es wird immer jemanden geben, der die Nummer-1 ablöst. Das heißt aber nicht, dass man erfolgreich ist, sondern dass einfach nur die Erfolgskurve des anderen aufgrund der natürlich nachlassenden Verkäufe und Airplay sowieso nachgelassen hätte. Mhm. Das wird sehr groß erzählt. Und einmal, wie gesagt, ja, Michael, du hast das erfolgreichste Album aller Zeiten gemacht. Aber ansonsten bei Bohemian Rhapsody siehst du auch nicht immer die Einblendung mit den Hits. Das machen die wirklich zurückhaltend, finde ich.
Ja, das stimmt. Man sieht ja auch so ein bisschen, wenn du das so beschreibst, dass Michael Jackson, deswegen wäre das irgendwie eine Szene, die sehr passen würde, die Beatles als berühmteste Pop-Act mehr oder minder ablöst und auch zu dem großen King of Pop wird, der dann viele Jahre auch bleibt. Ist der Film sehr daran interessiert, genau das so darzustellen? Oder versucht er da so ein bisschen auch eher den Künstler, also nicht nur den Popstar, sondern auch den Künstler zu zeigen?
Ja, also die Einzigartigkeit Michaels wird schon immer betont. Ich meine, ich war in den Jahren 79 bis 81 nicht dabei. Off the Wall, ne, habe ich schon gelebt, aber ich habe dann Michael Jackson nicht wahrgenommen, war ich zu jung. Und 81 sitzen trotzdem schon tausende Fans vor der Havenhurst Villa an den Gattern und wollen angeblich an Michael ran, obwohl er da gerade mal 2 Nummer-1-Hits, glaube ich, hatte, oder 3. Also schießt auch noch mal live, war, glaube ich, noch nicht mal einer. Don't Stop Till You Get Enough natürlich. Rock With You, aber das Triumph-Album der Jackson zum Beispiel war kein großer Erfolg.
Mhm.
Can You Feel It war die Single, mein Lieblingssong von Michael Jackson war auch kein großer Hit. Naja, und dann sitzt Michael Jackson dann, ne, wird im Studio gezeigt, ja, wie mache ich das denn irgendwie, wie soll das Album heißen? Sieht dann Vincent Price-Clip und denkt, okay, wir nennen es Thriller. Und dann gibt es da so eine Szene, die auch überliefert ist, die aber, glaube ich, so wie einige Hinweise bei Bohemian Rhapsody, die auch zeitlich falsch verortet werden, da liegt er im Pool,
ja,
auf so einer Gummimatte, guckt in den Himmel,
Jacksons
Familie um ihn rum und sagt so, was ist los, wann geht's weiter, wann kommt dein nächstes Album? Und dann sagt, guckt Michael in den Himmel und sagt, wenn Gott mir nicht bald die Einfälle gibt, gibt er sie noch Prince. Das sagt er sehr leise, es hat im Saal niemand gehört. Ich habe dann auch mal rumgefragt, habt ihr das nicht gehört? Nee, diese Prince-Stelle hat irgendwie keiner gehört. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu, die der Film natürlich nicht gezeigt hat. Wusstest du, dass Prince und Michael Jackson bei James Brown auf der Bühne standen 1983?
Nein, das wusste ich nicht.
20. August in Los Angeles 83. Das erste und einzige Gipfeltreffen
unfassbar, ja,
dieser drei Musikergrößen.
Ja.
Ne? Selbst James Brown 1983 noch profitierte noch stark vom Ruhm aus den 60ern. Das waren erst 20 Jahre
zurück. Stimmt, ja.
Und Prince hatte 1999 da schon veröffentlicht und Michael Jackson Thriller. Das ist einer der lustigsten Auftritte, unfreiwillig lustigsten Auftritte, die es gibt. Ich erzähle mal kurz Exkurs, wie das so abgeht. Also James Brown steht alleine auf der Bühne und sagt, hey, we have Michael Jackson here in the audience. Und dann kommt Michael, höflicher Profi, macht so ein paar Moves, singt auch ein bisschen was und dann überlässt er James Brown die Bühne und geht dann in den hinteren Bereich zu den Musikern.
Mhm.
Dann sagt James Brown, hey, and I see there's Prince. Come over here, oder irgendwie sowas. Ne? Lässt ihn dann von Big Chick Hansberry, seinem Bodyguard, auf die Bühne tragen.
Mhm.
Das Problem ist, als Michael Jackson hört, dass James Brown sagt, Prince ist da und kommt, hört Jackson auf zu klatschen. Er hat vorher im Takt mitgeklatscht.
Okay.
Du siehst Michael sofort an Scheiße. Mhm. Jetzt stehe ich blöderweise schon hinten. James Brown holt Prince auf die Bühne und dann stehen die beide vorne, ich stehe hinten.
Ah ja,
und was willst du denn dann machen? Du kannst ja nicht sehr affektiert, wenn er dann so... Jetzt gehe ich auch wieder nach vorne und du stehst hinten und bleibst dann da stehen und musst im Takt klatschen zu dem, was Prince macht. Was Prince macht, ist dann sehr typisch. Er übertreibt und er hat ja gegen die ganze Welt gekämpft. Ne? Er hat nicht nur gegen einen gekämpft, nicht nur gegen Michael, er hat gegen alle gekämpft. Was Prince macht, ist dann auch sehr, sehr unfreiwillig lustig, weil er zieht sich erstmal aus.
Ja.
Ne? Und nackter Oberkörper würde Michael Jackson da nicht machen. Ich glaube sowieso, dass Michael Jackson nie mit offenem Hemd, aber nie mit nacktem Oberkörper auf der Bühne stand. Und lässt sich eine Gitarre geben, um sie Sicherheit zu geben, aber singt dann auch nicht. Michael Jackson muss weiter im Takt mitklatschen. Dann will Prince auf Tuchfühlung gehen mit den Leuten im Publikum und lehnt sich an so ein Stützlicht oder irgendwie so ein Scheinwerfer.
Mhm.
Und dann bricht der zusammen und Prince fällt ins Publikum.
Okay.
Also er hat sich komplett verkalkuliert. James Brown hat den Auftritt später auf DVD rausgebracht. Wenn man sich das auf YouTube anguckt, siehst du die perfekte, saubere Aufnahme mit Michael. Und sobald Prince kommt, wird das geswitcht mit einer Fanaufnahme, so ein Fan-Edit ist das, weil Prince es nämlich nicht erlaubt hat.
Ja, verstehe.
Ja, das war einfach
wahrscheinlich auch nicht unklug, das so zu machen.
Typisch Prince.
Ja.
Prince war das viel größere Genie, aber er hat oft übertrieben und lag manchmal falsch. Und in diesem Auftritt hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Andererseits, ich habe schon mit so vielen Weggefährten von Prince gesprochen, die hatten gegenseitige Schätzungen, die haben sich geschätzt. Das waren nicht wirklich Feinde, aber Prince wollte natürlich immer besser sein. Ne?
Ja, würdest du sagen, sie sind eigentlich im selben Territorium oder würdest du sagen, das sind eigentlich zwei verschiedene Kontinente?
Zwei verschiedene Kontinente. Und Michael Jackson ist ein Soul-Musiker, Motown-Schule.
Genau.
Michael Jackson hat die Auseinandersetzung mit Prince immer sehr, sehr sportlich genommen. Er hat immer gesagt, ich muss hier niemandem was beweisen. Ich stehe auf der Bühne, auf der professionellen Bühne seit 1969. Da war ich 11.
Stimmt.
Prince kam 10 Jahre später erst. Und es gibt ja auch Anekdoten von den Tischtennis-Matches, die gehabt haben, bei denen Prince sofort anfing zu schmettern. Mhm. 86, also nicht Ping-Pong-Friendship, sondern wirklich Schmetterball und Rivalität.
Mhm.
Dann natürlich das Bad-Duett, das ihm angeboten wurde, wo ja auch die Legende existiert. Ich glaube, Prince hat das erzählt, aber ich glaube nicht, dass das stimmt, dass Prince im Video die Rolle von Wesley Snipes hätte machen müssen, also das Gangmitglied, das verliert, was ich für Quatsch halte. Also ich glaube, das ist ausgedacht von Prince.
Mhm.
Aber naja, also um mal den Bogen zu schlagen, zurück, also Michael Jackson ist ein Soul-Musiker, ein Motown-Musiker. Prince ist für mich ein Pop-Musiker. Prince ist für mich kein Soul-Musiker. Prince ist ein Anverwandler, Mann der 1000 Rollen und Gesichter. Ein Pop-Künstler statt Soul-Künstler. Mhm. Naja, auf jeden Fall 1981, da sagt dann Michael Jackson irgendwie, ja, sonst gibt er die Melodien Prince, aber das halte ich für Quatsch, weil zumindest in der zeitlichen Zuordnung, 81 hat Prince Controversy gemacht, das war kein Hit. Ich glaube nicht, dass Michael Jackson ein großes Konkurrenzgefühl hatte gegenüber Prince, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Das nee.
Bleibt der große Elefant im Raum auch noch? Macht der Film irgendetwas zu den Dingen, die zu Michael Jackson eben einfach immer zu jetzt dazugehören? Wird irgendetwas über diese Missbrauchsgeschichte erzählt? Oder ist das gar nicht dabei?
Nee, gar nicht. Da macht sich der Film auch einen schlanken Fuß, weil er Ende 1988, als Michael Jackson auf Bad-Tournee ist mit einem Wembley-Auftritt. Und die ersten Vorwürfe kamen erst 1993 auf. Das heißt, der Film macht hier nichts verkehrt. Ne? Es ist eine Chronik von Dingen, die belastbar und belegbar sind. Angeblich wird der zweite Film die Missbrauchsvorwürfe aufgreifen. Das weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Also mir fehlt einfach generell, oder wie ich meine Rezension geschrieben habe, der Film hat einen Quincy, aber keine Quest. Mir fehlt einfach die Reise des Michael Jackson als selbstbestimmter Künstler, unabhängig von dem, was der Vater will.
Ja.
Das fehlt mir einfach. Also das ist mir zu blöd. Also unabhängig davon, dass Quincy Jones, wir haben ja kurz mal rüber gesprochen, die Lebenden und die Toten. Ne? Quincy Jones ist ja so ein Stichwortgeber. So, der erwähnt einmal kurz so, ja, ey, ist ein Produzent und lass uns doch mal Van Halen ins Studio holen. Das ist so dass der einzige bleibende Satz von ihm. Und da weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass gerade weil er schon tot ist, ob er deshalb so eine Nebenrolle spielt, ob man mit Lebenden anders umgeht. Also Berry Gordy zum Beispiel, der Ziehvater Michael Jacksons, erhält viel mehr Raum, viel mehr Dialoge, viel mehr Gespräche auch mit Michael. Das ist cool. Also Janet Jackson taucht zum Beispiel gar nicht auf.
Das hat mich schon auf der Besetzungsliste irritiert, ne, dass sie da gar nicht dabei ist. Anscheinend
Die hat, glaube ich, Protest.
Potenzial.
Also Paris Jackson hat ja hinterher gesagt, irgendwie Scheißfilm. Klo,
und,
ne, ja. Aber Janet, also die muss aktiv das gefordert haben. Total respektlos wird umgegangen mit LaToya Jackson.
Mhm.
Lebt LaToya Jackson noch?
Ja, glaube schon, oder?
Okay. Die wird nur einmal gezeigt und man erkennt sie nur daran, sie redet, sitzt mit Michael in so ein Make-up-Zimmer oder Umkleidezimmer, dann kommt Joseph rein, get out of here, LaToya.
Mhm.
Und daran erkennt man eine Ansprache, dass sie
viel
das ist.
Wert sie für die ganze Familie.
Ich finde das frecher. Es ist eine Frechheit. Aber das ist komisch. Jermaine Jackson zum Beispiel hat auch keine große Rolle, ist aber sehr aktiv in die Promotion eingebunden. Spricht in jede Kamera, mein Neffe Jafar macht das alles. Also mich wundert das ein bisschen. Ne?
Ja.
Andererseits sagt Michael Jackson ja auch in so einer Fanservice-Drehbuchzeile, das sind nicht nur meine Fans, sie sind auch meine Familie. Das heißt also, er hat in seiner Familie, in seinen Fans dann auch tatsächlich die Family gesehen, mit denen es dann irgendwie weitergeht.
Gleichzeitig aber ist es jetzt so, dass der Film wenn er diese Missbrauchsvorwürfe auslässt, natürlich ein großes Pfund für eine etwaige Fortsetzung hat. Das bedeutet, diese Fortsetzung müsste zwangsläufig in eine ganz andere Richtung gehen als der erste Film. Ich habe jetzt gelesen, dass für den Film jetzt umfassende Nachdrehs gemacht wurden, auch weil ein Teil dieser Geschichte mit den Vorwürfen, die 93 angefangen haben, tatsächlich abgedreht waren, aber aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und zum Schutz von möglichen Opfern durfte dazu gar nichts gemacht werden. Und deswegen wurde es rausgenommen. Stimmt das? Weißt du das, was du jetzt auch gelesen
hast? Das weiß ich nicht. Also Nachdrehs ist immer ein sehr, sehr gewichtiges Wort und wird immer meistens in einem Atemzug genannt mit misslungene Dreharbeiten. Aber das ist ja oft Usus. Ne? Also Nachdrehs gibt es eigentlich immer, gibt Testvorführungen, Produzenten, tausend Leute gucken drauf. Das allein muss jetzt nicht so schlimm sein, was die Rechte angeht. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja, wie hießen all die Leute noch? Man kannte sogar die Namen der Kinder, weil die so sehr in den Medienrummel, in die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Ich weiß nicht, welcher Personenschutz, also welche Persönlichkeitsrechte da geltend gemacht werden können, dass es nicht erwähnt werden kann. Aber auf Jafar Jackson kommt einiges zu. Mhm. Also die optische Veränderung ist schon sehr, sehr gut gemacht von Off the Wall, sozusagen dem Soul-Musiker mit Afro, hin zu dieser Soul-Glow-Frisur, die er dann so als Thriller, der sieht sehr, sehr gut aus, wirklich.
Aber ist er auch ein guter Bad, Michael Jackson, oder?
Also man sieht den Bad-Auftritt, ist toll. Also Jafar Jackson macht das wirklich extrem gut, aber schauspielerisch wird einiges auf ihn zukommen, wenn das all die, zumal du musst ja auch letzten Endes auch eine Geschichte dessen erzählen mit einem Musiker, der nachlassenden Erfolg hat.
Ja.
Ne? Das ist ja dann keine Gewinnergeschichte mehr.
Nee, überhaupt
das ist ein ganz
nicht anderes
Sujet. Also Bad war das zweite erfolgreichste Album aller Zeiten, das kannst du noch gut erzählen, aber schon ab Dangerous merkst du ja schon, dass die Verkäufe nachlassen. Dass seine Musik nicht mehr das ist, was die Leute 91 hören wollen. Da kommen Nirvana und Pearl Jam.
Ja.
Und ich weiß noch, wie mutig die Wikipedia-Einträge zu Dangerous immer formuliert gewesen sind, wenn geschrieben wird, hey, Michael Jackson hat sich nun konzentriert auf einen neuen Markt, Osteuropa und Asien. Und weißt du, ja klar, in den Kernländern funktioniert er nicht mehr.
Ja.
Das ist ja der einzige Grund.
Das macht es für einen zweiten Film sehr schwierig, finde ich, weil man dann letztendlich alle ikonischen Steps schon irgendwo hinter sich hat. Man hat den Michael Jackson, der irgendwo immer noch der große Michael Jackson ist, aber irgendwo schon unbeholfen wirkt, irgendwo angegriffen, künstlerisch nicht mehr so relevant. Natürlich hat er immer noch seine Hits, aber es beginnt dann sozusagen eine Phase, die kann man auch filmisch sehr schwierig darstellen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht doch irgendwo eine andere Möglichkeit finden, wie sie das Ganze umdrehen. Zum Beispiel, dass sie diesen Film irgendwie erweitern als größere Fassung, wo sie dann irgendwie noch 50 Minuten dranhängen und das vielleicht bei Netflix bringen oder sonst was.
Ah, ja.
Stellst du dir vor, meinst du wirklich an, glaubst du an den Zweiteiler?
Also die gucken erstmal, wie der Film läuft. Also Variety hat ja geschätzt, dass er mindestens 700 Millionen einspielt.
Ja, und das könnte ich mir gut vorstellen, weil Michael Jackson eben vielleicht sogar noch die Nummer größer ist als eben Queen und vielleicht viele Menschen auch Michael Jackson sehen wollen, einfach auf der großen Leinwand.
Also ich prognostiziere mal Folgendes. Wenn sie in dem Film, im zweiten Film, darstellen, dass Michael Jackson mit den Vorwürfen konfrontiert wird und Michael Jackson in den Szenen sagt, ich habe nichts getan, ich war das nicht, wird es schwerfallen, etwas dagegen zu sagen, denn man erzählt einen Film ja sowieso nicht aus seiner Sichtweise, sondern aus dem, wie er in Dialog mit anderen tritt. Ich weiß nicht, was er mit den anderen Familienmitgliedern besprochen hat, ob die Wahrheiten kennen oder nicht.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber es wird ein sehr, sehr trauriger Film, weil du wirst nicht mehr drum rumkommen, diese Jackson-Mania als etwas zu schildern, das nachgelassen hat.
Ja, genau. Etwas, das fast also implodiert, ne?
Ja.
Irgendwo.
Dangerous hatte nur einen einzigen Nummer-1-Hit. History, diese Größenwahnsinnsplatte mit diesen Statuen, die er durch die Häfen hat fahren lassen, durch Europa, hatte auch nur eine, You're Not Alone.
Ja. Naja, man könnte schon die tragischen Aspekte so ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass der Michael Jackson in den 80ern, der Junge mit dem Affen, dass er dann eben...
Den zeigen sie ja auch,
Bubbles. Ja, habe ich mir fast schon gedacht.
So ein ganz schlimmen CGI-Bubbles.
Oh, das ist natürlich schade.
Ja, das ist so wie so eine Pixar-Figur. Pixar-Figur, die auch so... Ja, weiß nicht, so menschliche Züge auch zeigt, in Wut und Enttäuschung und in Reaktionen, die es auf Michael gibt, was der echte Bubbles wahrscheinlich nicht getan haben.
Das das glaube ich auch wenig.
Bisschen bitter. Ja, anderes wiederum, weil wir ja vorhin schon über LaToya und Janet gesprochen haben, es wird so Stand-ins gezeigt von Michael Peters, das ist ja sein, ich glaube, Michael Peters ist ja sein Choreograf von Beat It und Bad, der sieht dem extrem ähnlich aus, ne? Thriller hat er, glaube ich, auch gemacht. John Landis und Rick Baker sieht man so als Schemen, die sehen auch sehr gut aus. Die Zombies sehen auch extrem gut aus.
Das heißt aber auch, der Film liefert viel für Nerds, also auch für echte Fans.
Es gab schon noch viele Easter Eggs und so. Ne?
Okay.
Es gibt eine ganz, ganz lächerliche Anekdote. Zum Todlachen. Michael Jackson guckt mal wieder Fernsehen. Und dann sieht er, die Ganggewalt nimmt zu. 1981, ne? The Most Violent Year. Und dann sieht er so einen Bericht über die Bloods und die Crips in Los Angeles. Ja. Ne? Die eine blau, die andere rot. Und er sagt, ja, ja, wir haben eine Idee für einen Song. Und dann wird dann halt Beat It raus. Und er geht zu so einem Gang-Treffen.
Ja.
Und da tragen die Gangmitglieder, die da sind, dann auch rot und blau. Dieser Film will uns also verkaufen, dass er die Bloods und die Crips für eine gemeinsame Tanznummer vereint hat.
Ja.
Als könnten die auch alle tanzen. Die tanzen dann ja auch in seiner Choreo mit.
Ja, aber im Grunde, ich weiß nicht, auf der einen Seite macht er sich im Grunde naiv an diese ganze Geschichte heran und sieht praktisch diese ganze Straßenkämpfernummer wie so eine Art großes Ballett. Auf der anderen Seite bleibt das natürlich dann irgendwo unfreiwillig komisch, wenn man das so im Film sieht. Also so wie du es beschreibst, klingt das wahnsinnig affektiert.
Ja, vor allem, warum sollten denn die Bloods und die Crips, bevor er kommt, schon miteinander rumhängen und reden?
Genau, ja. Als wäre das praktisch nur Stoff für seine Musik.
Ja, ja. Es gibt noch einen anderen Beziehungspart, der sehr wichtig für Michael Jackson ist in diesem Film. Das ist sein Bodyguard Bill Bray, der als extrem wichtige Stütze von Michael Jackson galt. Der so als zweiter Vater hier auch gezeigt wird, ne? Der auch geliebt wurde, von den Fans geliebt wurde, von Michael Jackson auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, das kennt man eigentlich bei uns im Haus zum Glück nicht, aber von anderen Betrieben, wenn man einen verhältnismäßig unterprivilegierten Mitarbeiter hat, dann, also wie in dem Fall der Bodyguard, ne? Also keiner, der mit Geschäften zu tun hat, sondern einer, der so körperlich arbeitet, dann wird er häufig immer als gute Seele bezeichnet.
Ja, das stimmt. Das hast du in vielen Filmen.
Ja. So. Und die sind, wenn, eben weil die als intellektuell nicht ebenbürtig wahrgenommen werden. Das ist immer die gute Seele. Das hast du irgendwie ganz vielen Betrieben. Das ist immer ganz cringy, wenn dann irgendwie jemand gelobt wird, der so der sowas zusammenhält. So wie damals die Mutter in der Küche, so ein bisschen. Du nimmst die Person nicht für voll, für kompetent, strategische Entscheidungen zu treffen, aber das ist die, die das Haus zusammenhält. Die gute Seele einfach. Ne? Die gute Seele ist einfach immer, das ist nicht ein Schimpfwort, aber das ist eine Abwertung. Die gute
der ein
Seele.
Überraschendes Erbe am Ende bekommt und sowas.
Ja, ja, genau. Und da haben wir hier den Bodyguard Bill Bray auch. Der gilt als derjenige, der Michael vor Joseph abschirmt und mit einfachen Wahrheiten den Blick in die Seele richten kann bei Michael. Er spricht die einfachen Wahrheiten aus und richtet den Blick in dessen Seele und so. Der wird dann immer so der gutmütige, schlichte Mann, der die Seele sieht. Und das ist natürlich auch eine sehr suggestive Erzählweise, weil sie ja andeutet, dass er die volle Wahrheit kennt. Mhm. Und weil er auf Michaels Seite die ganze Zeit ist, erkennt, wer der Gute ist.
Mhm.
Das ist so wie, als würdest du irgendwie, ja, so Reels gesehen, die sind eigentlich immer so richtig so, da fühlt man richtig mit, wenn so Hunde ihr Herrchen suchen.
Ja.
Da gibt es immer so Reels, wo so 30 Menschen in zwei Stuhlreihen sitzen, dann lassen sie einen Hund in den Raum und dann sucht er sich sein Herrchen hin und leckt denen dann gleich das Knie oder sowas.
Ja, na klar.
Und so ein bisschen wird das mit diesem Bill Bray auch dargestellt. Ich finde das nicht authentisch.
Mich überrascht das wenig eigentlich, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Versuch sehr stark da ist, Michael Jackson im Nachhinein wie so eine Art ätherisches Wesen darzustellen, das sich im Grunde vor der Welt zu versucht zu schützen, die garstig und gewalttätig ist. Und er versucht durch seine Kunst, durch die Möglichkeiten, die er hat als Sänger, sich irgendwo eine andere Welt zu schaffen. Natürlich auch diese Neverland Ranch. Ne? Und da kommt dann natürlich auch all das hinzu, was eben in diesem Film nicht angesprochen wird, aber dann möglicherweise in einem weiteren, aber über all dem so schwebt. Und das ist dann im Grunde so nur so ein Seitenarm noch von dieser Geschichte, dieses Peter Pan-Wesens, das ich eigentlich schützen möchte und ewig Kind bleiben möchte.
Ja. Naja, und das Ätherische zeigt sich ja auch daran, dass er nie im Kompositionsprozess gezeigt wird.
Mhm.
Michael Jackson war ein Performer und Interpret. Als Komponist war er nie berühmt.
Das wäre aber dann sehr ehrlich, ne? Also,
wenn sie ihn sagt einmal, ey, wir holen uns Rod Temperton und der schreibt dann die Songs. Da sind sie schon sehr ehrlich mit, ne? Und
ja.
Wenn du dir die Grammys anguckst, 82, 83, die wurden durch Toto 4 regiert und durch Thriller. Ich glaube, insgesamt 10 Grammys für beide Alben zusammen.
Wahnsinn,
und die Hälfte der Toto-Leute hat ja auch mitgemacht bei Thriller.
Mhm.
Es war ein sehr, sehr großes Toto. Also Thriller war auch ein Toto-Erfolg.
Mhm.
Naja, und wie gesagt, Michael Jackson wird als Komponist nicht gezeigt. Er wandert so in seine Songs hinein. Plötzlich sind die Songs da, Don't Stop Till You Get Enough.
Mhm.
McCartney wird ausgespart.
Der Streit,
so. Ja, den sie damit mit Come Together ja irgendwie auch hatten. Nee, gerade mit dem Beatles-Katalog, den er da gekauft hat.
Mhm.
Ja, also sonst ist vom Zeitkolorit ein sehr gut aussehender 80er-Jahre-Film. Er geht einmal im Supermarkt einkaufen, dann sieht er so ein Kind, das so ein Atari 2600-Spiel kauft, Adventure, so ein richtig
nicht grubiges
Konsolending. Doch, das ist irgendwie toll. Und dann kommentiert er das auch so, ja, wenn du einen Cheat zumachen, musst du irgendwie dreimal nach oben drücken und einmal zur Seite und solche Sachen. Das ist irgendwie ganz nett. Oder ja, das ist ein sehr guter Ausstattungsfilm. Er hat dann irgendwie auch so Poster an der Wand von Space Mountain und solchen Sachen und will dann immer zu Disneyland fahren und alleine einkaufen und solche Sachen. Ne? Also das kriegen sie schon.
Aber das heißt, es ist auch ein guter 80er-Jahre-Film, weil das wäre für mich jetzt nochmal eine Ebene, aus der man in dieser Geschichte eine Menge machen kann. Weil wenn man den 80er-Jahre-Michael Jackson auch mit in den Vordergrund stellt, dann möchte man ja auch wissen, was hat man zu sagen über dieses Jahrzehnt, was irgendwann immer wieder durchgenudelt wird.
Also das Problem ist, dieses Mii-Jahrzehnt der 80er bestand ja aus lauter Superstars. Wenn du allerdings diese Superstars nicht zeigst, wenn du Prince nicht zeigst, wenn du Springsteen nicht zeigst und wenn du Madonna nicht zeigst, wenn du überhaupt keinen Musiker zeigst, mit dem Michael Jackson was zu tun hatte, außerhalb der Leute, mit denen er im Studio war, dann bekommt man den Eindruck, als wäre er der einzige Superstar gewesen.
Okay.
Die zeigen ja noch nicht mal Van Halen. Die zeigen nicht mal Eddie Van Halen. McCartney, The Girl Is Mine lassen sie halt auch weg.
Ja, das ist natürlich bei den anderen Biopics der letzten Zeit einfacher gewesen. Ne? Man musste bei Bohemian Rhapsody oder jetzt bei Dylan und Springsteen nicht die ganze Zeit irgendwelche ikonischen Figuren vor die Kamera holen, um zu bestätigen, warum diese persönliche Entwicklung so gegangen ist, wie sie gegangen ist. Ne?
Ja, aber es kam mir irgendwie so vor, als wäre er der einzige Star gewesen. Ne?
Ja.
Jetzt gäbe es niemanden anderen. Das war schon komisch. Ne? Er wird ja überredet mit seinen Brüdern nochmal, weil Joseph Jackson sagt, pass auf, ich mag jetzt vielleicht nicht mehr der Manager sein, aber Blut ist, wie sagt man, Blut ist dicker als was, als Geld? Oder wie sagt man, keine Ahnung.
Blut ist dicker als Wasser, oder?
Ja, genau. Also Familie ist halt wichtig, ne?
Genau,
du mach bitte noch einmal eine Tour mit deinen Brüdern, weil er bei denen auch Manager ist und abkassieren kann. So kam es ja auch zur Victory-Tour, die wohlgemerkt die einzige Tournee ist, oder ich sag's mal anders, Thriller ist das einzige mega erfolgreiche Album, das keine eigene Tournee bekommen hat.
Das ist faszinierend, ne? Also wenn man ein Album hat, das so erfolgreich war und das dann niemals eine Aufführung live erlebt
unfassbar.
Hat.
Unfassbar. Ne? Also es gab natürlich so einen Michael Jackson Thriller-Block in der Victory-Tour der Jacksons, aber es war eine Jackson-Tour mit Jackson-Songs.
Ja.
Und das ist schon bemerkenswert, ne? Also das erfolgreichste Album aller Zeiten hat keine eigene Tournee bekommen, ne?
Wahnsinn eigentlich.
Und wenn du mal vorspulst, Jahr 88, Bad-Tournee, nochmal nachgeguckt, im selben Jahr innerhalb von 2 Monaten, im Juni beginnt George Michael.
Der Wahnsinn, ne?
In der Hallentournee. Ne? Der zweitgrößte Superstar des Jahres 88, der Michael Jackson auch die Grammys weggenommen hat.
Ja.
Dann Michael Jackson ab Juli und dann ab August Prince. Ne? Also du hast die Face-Tour, du hast die Bad-Tour und du hast die Love-Sexy-Tour. Und Michael Jackson und Prince waren beide Open-Air. Die haben sich so die Auftrittsorte so aufgeteilt. Ne? Also Prince hat Hamburg genommen, Offenbach, Michael Jackson West-Berlin, Nürburgring und so. Es war ein geiler Sommer, das weiß ich nämlich noch. Ich weiß nicht, ob die Pink Floyd-Tournee mit diesem Rundleinwand, ob das auch 88 war oder 87. Mhm. Auf jeden Fall war die EM ja auch noch da.
88, stimmt, ja.
Das heißt, die durften beide nicht dann die Stadien spielen, wenn Fußball war.
Ja.
Und dann gewinnen auch die Holländer in Deutschland. Also was für ein Sommer.
Ne? Ja, faszinierend.
Krass.
Nun ist halt der Film einmal mehr ein Biopic und so wie ich das Gefühl habe, wird nach wie vor versucht, diese Kuh zu melken. Also ein Biopic nach dem nächsten über einen berühmten Musiker, manchmal mit unterschiedlichen Ansätzen, aber immer doch mit einer ähnlichen Idee, was man aus dieser ganzen Geschichte machen kann und wo es auch darum geht, am Ende irgendwie noch den Soundtrack zu vermarkten und was auch immer. Meinst du, dieser Film schafft es erst einmal, Michael Jackson noch einmal neu auf die Bildfläche zu bringen? Und glaubst du, dass das Biopic nach wie vor etwas ist, was jetzt immer weiter kommen wird, wo noch weitere Sachen kommen werden?
Also der Erfolg ist sicherlich da. Das Renommee in Preisverleihung hat ein bisschen nachgelassen. Ne?
Ja.
Es gab lange keine Biopic-Oscars mehr bei Musikern. Timothée Chalamet hat keinen bekommen. Mhm. Jeremy Allen White wurde nicht mal nominiert.
Das stimmt.
Ich glaube, dass Prince mit den 2 verkauften Songs an Stranger Things im Finale, also When Doves Cry und Purple Rain, die sein Spotify und aber auch Shazam, ne, was zeigt, dass die Leute den gar nicht kannten, Quotienten um 300 erhöht hat oder so.
Ja.
Mega Streaming, so wie Kate Bush auch, dass das fürs Image wahrscheinlich mehr bringt als ein Film, zu dem man sich als Teenie aufrappeln müsste, ihn anzusehen. Gleichzeitig, man sieht, dass das, was Michael Jackson da tut, niemand anders jemals danach mehr konnte oder getan hat. Niemand tanzt so gut wie er. Niemand singt so gut wie er.
Ja.
Und da kannst du sagen, was du willst. Niemand tanzt so gut wie er. Es ist einfach so.
Mhm.
Das ist, und wer das sieht und vorher nicht kennt, muss das anerkennen.
Ich fand ja immer faszinierend, wie brillant Michael Jackson es geschafft hat, gleichzeitig zu tanzen und zu singen, also praktisch das anzupassen gegenseitig, dass Playback. Das gut funktioniert auf der Bühne.
Also das war Playback, ne? Also hat natürlich immer sein Headset gehabt, das er ganz theatralisch auch mal angefasst hat, um so zu tun, als müsste er Verbindung herstellen zum Mundstück und seinem Mund, ne, damit es auch richtig aufliegt. Aber also wenn du dir, da kann mir keiner was anderes erzählen, wenn du dir das anguckst, die Konzerte, kannst nicht gleichzeitig so tanzen und singen. Mhm. Prince konnte das.
Weil er einfach der muskulösere Musiker war oder woran
lag? Ja, seine Moves waren leichter.
Ah ja, das könnte durchaus ein Grund sein. Ja.
Prince war auch ein sehr guter Tänzer, aber er war nicht so ein genialer Tänzer wie Michael Jackson.
Ja, und dann war er gleichzeitig noch ein Gitarrist einfach.
Das ja, er hat ja alles gemacht. Ne? Ja. Und ja, also Biopic-mäßig glaube, dass der Film, also er ist ein gefundenes Fressen für Kritiker, die Michael Jackson sowieso nicht mögen. Mhm. Ich stehe dem Film ja auch kritisch gegenüber. Er hastet seine 125 Minuten zu schnell durch. Setzt die falsche Heldenreise, ne? Also indem es nur darum geht, sich vom Vater zu emanzipieren. Weil das gewichtet den Vater ja auch unnötig auf.
Ja.
Wenn deine ganze Karriere ein einziges Bestreben ist, dich von deinem Vater, der dich Big Nose genannt hat, zu emanzipieren, was ist dann noch das eigene?
Ja, genau.
Ne? Hat er das nur gemacht? Es wird nie. Das ist halt der Moment, der fehlt. Ne? Er beginnt mit einer Probe der Jacksons im Wohnzimmer, als Michael schon 10 ist oder so. Dann hätte vielleicht zeigen müssen, wie Michael Jackson zum Singen gekommen ist.
Ja, das stimmt. Das ist nicht mit 10 gewesen.
Sondern ja, ob er einfach selber irgendwie durch den Garten spazieren gegangen ist, einen Schmetterling gesingen hat und begonnen hat zu singen. Oder so. Unabhängig vom Vater.
Ja.
Aber wenn du von Minute 1 an alles an den Vater setzt, was bist du dann selbst noch?
Ja, genau. Und das bindet ihn ja auch im Grunde daran, dass eine Figur ihm immer dazu verhilft, mehr Leistung zu bringen. Ne?
Ja.
Das bestätigt der Film ja im Grunde. Eigentlich verdammt er die Methoden und bestätigt sie gleichzeitig, weil sie erst dazu geführt haben, dass Michael Jackson sich so entwickelt. Ne?
Auf jeden Fall. Man könnte ja vielleicht sogar sagen, dass Michael Jackson schlechter geworden ist, als der Vater nicht mehr im Spiel war.
Genau, ja.
Also Bad, gut, wurde noch von Quincy Jones produziert. Noch eine Vaterfigur. Aber spätestens ab Dangerous mit diesem New Jack Swing Sound, wo er nicht mehr mit Quincy Jones zusammengearbeitet hat, ist ja alles zusammengebrochen.
Ja.
Tja.
Ja, dann darfst du jetzt, weil du den Film gesehen hast, erzählen, wie viele Sterne du dem Film geben würdest.
Genau, die Sternebewertung. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Er hat mich unfassbar unterhalten. Er war dreist in den Dingen, die er nicht erzählt hat. Man muss die Leistung Jafar Jacksons, der, soweit ich das beurteilen konnte, wenn ich es richtig verstanden habe, vorher keinerlei Schauspielerfahrung hatte, muss man einfach würdigen.
Mhm.
Perfekte Choreo, perfekte Zombies. Rick Baker sieht auch gut aus. Ja, dass du solche Leute einfach mal kurz zeigst. Unabhängig davon ist es halt ein sehr dünner Film.
Ja.
Also ich gebe ihm mit allen Pros und Cons 3 Sterne. Genau, und dann warten wir mal ab, wie der Film in den Kassen weiterlaufen wird. Und ich bedanke mich bei Marc für deine Teilnahme und deine Fragen.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss.
Ciao.